Wenn einem gar nichts anderes einfällt, dann reden wir über das Wetter. Reden wir mal über das Wetter. Bei uns ist ja derzeit, man sieht es aller Orten, eher so nasskalt bis lauwarm luschig. Die Erderwärmung lässt grüßen. In Deutschland merkt man noch nicht ganz so viel davon, noch. Anderswo schon, wer Zeitung liest, merkt, die Häufigkeit verheerender Stürme nimmt zumindest gefühlt zu. Auch in den USA, in denen der Präsident trotzdem meint, alle Klimaverträge seien Haschen nach Wind, auch da geht es oft stürmisch zu. Seltsam, dass man ausgerechnet in den USA meint, sich wetterbedingt Kurzsichtigkeit leisten zu können. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind ein unheimlich großes Land mit sehr unterschiedlichen Klimazonen. Und dementsprechend wird es auch von Stürmen heimgesucht. Und auch so richtig heftige Hurrikane oder Hurricanes, ich weiß nicht, wie man das richtig macht, Plural, jedenfalls richtig heftige Stürme sind da keine Seltenheit. Selbst sind sie manchmal so ansprechende Namen wie Irma und Katharina tragen oder was ihr euch immer sonst vorstellen könnt, vielleicht auch euren Kindern als Namen zu geben, ohne dass sie sich hinterher verklagen. Trotz dieser tollen Namen, nach einer kurzen stürmischen Affäre mit ihnen liegst du am Boden wie nach einer extrem teuren Scheidung und bist dein Haus und dein Auto los. Wenn ein Sturm Charlie oder Harvey heißt, ist es übrigens dasselbe Ergebnis. Stürme sind da nicht sexistisch. Gleich ob männlich oder weiblich benannt, so ein Hurrikan hinterlässt in der Regel Sachschaden in Milliardenhöhe und eine zerstörte Infrastruktur. Sich einen Überblick dann über die Zerstörung zu verschaffen, fällt hinterher oft auch den Katastrophenschutzbehörden schwer. Besonders wenn Sendemasten geknickt sind, Strom und Telefon ausgefallen sind. Wo sollen sie dann als erstes Rettungs- und Suchtrupps hinschicken? Wohin die Wagen mit der Grundversorgung? Früher versuchten sie sich oft ein Bild anhand von den gemeldeten Stromausfällen zu machen. Dann aber stellten die Mitarbeiter, die sie vor Ort hingeschickt hatten, fest, dass auch in schwer verwüsteten Gegenden meist das örtliche Waffelhaus immer noch in Betrieb war. Ein dort sehr weit verbreitetes Schnellrestaurant, der dann immer noch seine Kunden mit Essen versorgte. Selbst wenn sonst nichts funktionierte, dort wurde immer noch Frühstück serviert, wenn auch mit eingeschränkter Speisekarte. Also die haben dann schon so extra Notfallspeisekarte, wo da nur so 3-4 Grundgerichte drauf sind, aber die gibt's. War der Strom weg? Na gut, dann wurde halt auf dem Gasherd gekocht. War das Wasser verschmutzt, gab es eben Getränke aus der Dose. Diese Fast-Food-Kette folgt darin der Direktive eines ihrer Gründer, Tom Faulkner. Die Direktive war, an 365 Tagen im Jahr 24 Stunden lang geöffnet zu haben. Und die Waffelhäuser haben sie so verinnerlicht, dass sie sich dabei auch von Stürmen selten abhalten lassen. Ganz im Gegenteil. Wenn Unwetter vorhergesagt sind, bereiten sie sich bestmöglich darauf vor. Sie stellen Taschenlampen, Batterien und Kerzen bereit, stocken den Anteil an möglichst unverderblicher Ware auf, halten knapp außerhalb des absehbaren Hurrikangebiets Generatoren und Benzin bereit, damit sie den Betrieb möglichst schnell wieder aufnehmen können. Das heißt also für die Katastrophenschutzbehörde, dort, wo selbst das Waffelhaus ausfällt, da ist es richtig, richtig schlimm. Da müssen wir als erstes hin. Code Rot. Um die Orte, wo es noch gut oder eingeschränkt funktioniert, kümmern wir uns danach. Daraus entwickelte sich der sogenannte Waffelhaus-Index als inoffizielles Verwüstungsbarometer. Die Firma empfindet es natürlich als Ärger, dass die Regierung also sie quasi so mit eingebaut hat. Ich glaube, der Anspruch, den die Waffelhäuser selbst an sich haben und der, den Gott an seine Kirchen hat, die sind gar nicht so verschieden. Auch für die da zu sein, die Stürme in ihrem Leben getroffen haben und ihnen zumindest so etwas wie Grundversorgung zu bieten. Was bei den Kirchen hoffentlich nicht nur in Colafläschchen oder in Oblaten zur Abendmahlsfeier besteht, die man dann zur Not irgendwie als Waffeln umdeuten könnte. Die Waffelhäuser sind ein Familienunternehmen mit einer klaren Ausrichtung. Auch Christen gehören ja einem Familienunternehmen an, wo Vater, Sohn und Heiliger Geist ihren Mitarbeitern einen klaren Auftrag gegeben haben. Einen für alle Tage bis an der Welt und ihre Stürme Ende. Alle Tage schließen auch die Katastrophalen mit ein. Oder sind die Kirchen nur für die Sonntage da? Manchmal hat man so ein bisschen den Eindruck. Aber eigentlich sind sie doch vielmehr für die Sturmtage gedacht. Um an diesen Tagen Rat und Ermutigung auszugeben. Weil uns als Christen Trost von Gott gegeben ist, damit wir auch die trösten können, die in allerlei Trübsal sind. Mit dem Trost, mit dem wir selbst getröstet werden von Gott. So lesen wir im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 4. Und hat nicht gerade Jesus, unser Gründervater, hat nicht gerade Jesus gesagt zu seinen Nachfolgern, als Tausende Hunger hatten, hey, gebt ihr ihnen zu essen. Nicht schickt sie nach Hause, nicht gebt ihnen die Telefonnummer mit dem Pizzaservice oder informiert irgendwelche zuständigen staatlichen Stellen, sondern er gab seinen Jüngern den Auftrag, sich darum zu kümmern. Und erst als sie ihn annahmen, geschah das Wunder, von dem alle satt wurden. Das ist Diakonie. Die Waffelhäuser nehmen ihren Auftrag ernst. Tun wir es auch? Nötig wäre es ja. Denn die Frage zum Beispiel in den USA ist ja nie, kommt ein Hurrikan oder kommt keiner? Sondern die Frage ist, wann kommt er und wo? Die Wettervorhersage, eine moderne Form der Prophetie, gestützt auf Satellitenbilder, ist da schon hilfreich, aber sie hat ihre Grenzen. So ein Sturm kann durchaus mal in letzter Sekunde seine Richtung ändern, den Ort, für den man ihn vorhergesagt hat, locker verschonen und eine ganz andere Stadt platt machen. Auch wir können nur begrenzt voraussagen, wann und wo Probleme auftauchen in unserem Leben oder in den Leben derer, die wir kennen. Aber wir können ziemlich sicher sein, dass welche kommen. Ich weiß schon, manchmal bilden wir uns das ein, wir wissen bei manchen, das geht in den Graben rein und da haben wir vielleicht auch manchmal recht. Aber es gibt manchmal auch ganz unvorhergesehene Sachen, die haben wir einfach nicht kommen sehen. Jemand hat mal gesagt, es gibt nur zwei Arten von Menschen, die, denen eine Katastrophe in ihrem Leben noch bevorsteht und die, die diese Katastrophe schon getroffen hat. Das ist jetzt schon eine sehr ernüchternde Sicht. Aber letztlich ist sie, wenn man darüber nachdenkt, eigentlich immer noch ziemlich optimistisch. Denn es gibt ja auch Menschen, die das Unglück in ihrem Leben mehr als einmal trifft. Du kannst nicht sagen, okay, ich hatte schon eins, das war's, vielen Dank, da machen wir mal weiter. Es kann ja immer noch was kommen. Und so wie ich sehe, gibt es deswegen einen immensen Bedarf an geistlichen Waffelhäusern. Wenn dich die Stürme in deinem Leben treffen, wo gehst du hin? Wer hat dann noch etwas für dich im Angebot? Wenn Krankheiten kommen und Krisen, wenn dich Probleme in die Knie zwingen, wenn für dich wichtige Beziehungen zerbrechen, wo gehst du hin? Wenn sich schon all deine Freunde überfordert fühlen. Ich habe eine Freundin, die hat momentan dermaßen viele Lebensprobleme auf einmal von Burnout und es geht ihr gesundheitlich jetzt schlecht. Sie wurde vom Chef gemobbt danach. Wo geht sie hin? Und sie sagt oft zu mir, Hugo, es tut mir leid, dich schon wieder anrufen zu müssen. Oder sie ruft mich gar nicht so oft an, aber sie hat mittlerweile so dieses Feeling, ständig gehe ich anderen Leuten, muss ich denen auf den Wecker gehen, weil ich allein gerade nicht klarkomme, nachts nicht schlafen kann, irgendeinen Zuspruch brauche. Wo gehst du hin, wenn deine Freunde schon am Limit sind? Es mag Leute geben, die sonst in ihrem Leben nie in so ein amerikanisches Waffelhaus gehen, weil die zu Hause gute Pancakes haben. Aber wenn es nach einem Hurrikan der einzige Ort ist, der noch einen heißen Kaffee anbietet, dann kommen sie dorthin. Und selbst Menschen, die jahrelang keine Kirche mehr von innen gesehen haben, suchen sie oft dann auf, wenn sie in Not sind. Besonders wenn es dann noch einen Kaffee gibt. Sind wir dann bereit für sie mit Seelsorge und praktischer Hilfe? Oder sind wir dann überfordert? Muss man auch mal dazu stehen. Nicht alles können wir leisten. Die Waffenhäuser bereiten sich auf Stürme vor. Die sind vorbereitet. Sind wir ebenso gut vorbereitet auf Notsituationen? Freuen uns über jeden, der zu uns kommt mit einem Problem? Kann ja sein. Die Waffenhäuser schicken ihre besten Leute in die Krisengebiete. Das muss man sich auch mal vor Augen halten und das tun sie ganz bewusst. Denn das erhöht die Motivation der anderen, dort durchzuhalten. Auch hier sehe ich eine Parallele. Wenn es eine Not gibt und sich weder Kirchenleiter noch Pastor dafür zuständig fühlen, dann hat das Auswirkungen auf die Gemeinde und ihre Motivation. Wenn es denen egal ist, senkt das auch die Moral der anderen. Wenn leitende Mitarbeiter sagen, ja, da kann man auch nichts machen, mei. Sind die dagegen mit ihrem Herzen im Einsatz, ziehen sie schon auch andere mit. Stünde im Schaukasten, Gott hat immer für dich Zeit, Sprechstunde des Pastors, Dienstag von 8.30 Uhr bis 9 Uhr, würden das nicht nur Kirchenferne als widersprüchlich empfinden. Wobei wir an der Stelle fair bleiben müssen. Auch Waffelhausmitarbeiter haben Ehepartner, Kinder und ein Bedürfnis nach Schlaf. Genauso wie Haupt- und Ehrenamtlich in der Kirche. Ja, und brauchen mal Pause. Also Pastoren, Montag oder was auch immer, also irgendwo muss mal Ruhe sein. Auch für die, wenn nicht gerade Notfall ist. Wir müssen auch ehrlich zugeben, also nicht jeder Wind ist ein Sturm, der das Waffelhaus-Notfallteam in Bewegung setzen muss. Wenn ich manchmal Gemeinde gucke, worüber man sich alles aufregen kann, da kannst du dich 48 Stunden am Tag mit beschäftigen. Muss nicht sein. Hier muss man schon unterscheiden und auch damit Seelsorger und andere Mitarbeiter nicht bereits dann schon am Rand ihrer Kraft sind, wenn ein richtiger Sturm kommt, wenn die echten Anforderungen kommen. Die Waffelhäuser sehen sehr genau auf die Wetterkarte. Und zwar auf eine solche, die solide Informationen liefert, nicht auf irgendeine billige Wetter-App. Ich habe mal so einen Wetterexperten mal über die Wetter-App schreiben, was der so geschrieben hat, gelesen. Der war also nicht sonderlich begeistert, was die Voraussagequalität anbetrifft. Die Waffelhäuser gucken, wo könnte der Sturm kommen. Und dafür verdienen sie Respekt. Denn vorausschauend zu arbeiten, ist nicht jedermanns Stärke. Also meine zum Beispiel schon mal nicht. Nicht selten treffen uns die unvermeidlichen Stürme des Lebens deshalb unvorbereitet, weil wir nicht auf die Zeichen geachtet haben, die sie uns vorhersagen hätten können. Viele erwischt das Ende ihrer Ehe kalt, weil sie die auf Sturm stehenden Signale des anderen ignoriert haben. Ich kann mich noch erinnern, wie der Mann einer Kollegin von mir, wie baff der war, als seine Frau ihn vor die Tür gesetzt hat. Ich glaube, da ist vorher nicht viel an Kommunikation gelaufen. Oder jeder war in seiner Welt. So haben wir aneinander vorbeigeredet. Manchmal überrollen uns politische und gesellschaftliche Entwicklungen, mit denen wir nicht gerechnet haben, obwohl sie sich schon lange ankündigten. Es steckt schon eine gewisse Ironie darin, wie viele Christen sich ausgiebigst mit den Zeichen der großen Trübsal beschäftigen, aber die Trübsale um sie herum so wenig wahrnehmen. Wenn dann der Handlungsbedarf nicht mehr zu übersehen ist, haben sie oft keinen Plan. Dann stehen die eine halbe Stunde vorm geistlichen Kleiderschrank vermutlich oder länger. Das Problem ist nicht neu und auch nicht nur für Christen typisch. Fast jeder drückt sich vor der Vorsorge und geht erst zum Arzt, wenn er sich krank fühlt. Selbst hauptberufliche Bedarfsplaner schnarchen. Die Behörde, bei der ich arbeite, stellt so die letzten 2-3 Jahre recht viele neue junge Leute ein, weil die Alten so nach und nach in Ruhestand gehen. Was natürlich keiner vorhersagen konnte. Hat sie völlig überraschend getroffen. Wann fingen sie damit an? Interessanterweise nicht damals, als wegen dem G8 gerade mal 2 Jahrgänge gleichzeitig fertig waren und ganz viele, auch qualifizierte Leute, einen Ausbildungsplatz suchten, sondern genau ein Jahr danach. Vorausschau schaut anders aus. Wir hätten es eigentlich gar nicht so schwer darin, manches vorherzusehen. Nicht nur die Wissenschaft ist der Klimaveränderung auf der Spur, auch Gott hat uns ein paar Tipps gegeben und uns gesagt, was unser zwischenmenschliches Mikroklima Richtung Sturm verschiebt. Wer Wind sät, wird Sturm ernten. So lesen wir beim Propheten Hesea, Kapitel 8, Vers 7. Da kann ich nur sagen, prophetische Rede verachtet nicht. Es ist nicht immer die Unfähigkeit, die Zeichen zu deuten, auf der wir plötzlich im Regen stehen. Es ist manchmal auch schon ein Stück Trägheit oder Unwilligkeit, sich mit den kommenden und absehbaren Problemen auseinanderzusetzen. Jesus tadelte seine Zeitgenossen einmal wie folgt. Wenn ihr eine Wolke aufsteigen seht vom Westen her, so sagt er gleich, es gibt Regen. Und es geschieht so. Und wenn der Südwind weht, sagt er, es wird heiß werden. Und es geschieht so. Ihr Heuchler, über das Aussehen der Erde und des Himmels könnt ihr urteilen, warum aber könnt ihr über diese Zeit nicht urteilen? Wie gesagt, Respekt vor jedem Waffelhausmanagement, das da nicht fröhlich in den Tag hineinlebt, sondern schaut, wo demnächst was anderes gebraucht wird als Sonnenbrillenscheuklappen. Und noch eins, finde ich, kann man sich von den Waffelhäusern abschauen. Nach einem Sturm schieben die Waffelhäuser nicht selten ihre Jukebox beiseite, die sonst zum festen Inventar gehört, und zwar damit ihre Kunden an deren Stromanschluss ihre Handys wieder aufladen und mit ihrem sozialen Netzwerk in Kontakt treten können. Du Mama, ich bin doch nicht tot, das passt schon. Okay, das möchten wir dann vielleicht doch ganz gerne mitteilen. Jetzt muss man sagen, die Musik ist den Waffelhäusern wichtig. Aber sie ist vielleicht in der Zeit der Not nicht gerade immer das Vorrangige. Die machen da wirklich viel mit. Ich habe mal so reingelesen, was die machen, dann eigene CDs und dann gibt's da so Lieder, 131 Arten, einen Burger zu essen. Okay, ich glaube, da haben wir bessere Lieder. Trotzdem ist es ihnen wichtig. Vielleicht gibt's ja auch für uns manchmal Situationen, wo es wichtiger ist, dass wir miteinander reden, dass unsere Batterien aufgeladen werden, als dass jeder dann unbedingt gerade sein aktuelles Lieblingslied aus der Lobpreis-Jukebox hören kann. Ich hoffe, ihr habt dieses Problem nicht, aber ich kenne diesen Streit noch. Muss jetzt unbedingt schon wieder ein englisches Lied sein? Gibt's was von Albert Frey? P.L. Gerhardt war doch viel, viel besser. Und also da denke ich mir, okay, alles gut. Ich freue mich, dass euch diese Lieder wirklich gut getan haben. Macht so weiter. Und ich finde es super. Wir haben einen alten General bei uns in der Dings und der hatte mal total die heftige Krankheit. Also da war Gehirn ging nicht mehr viel, ja, muss man zugeben. Und er konnte noch nicht mal beten. Aber die Lieder, die geistlichen Lieder seiner Kindheit, die waren präsent. Und ich finde, mit unserem Lobpreis, das ist eine super Sache. Albert Frey, habe ich mal im Seminar, hat man gesagt, wir legen mit unseren Liedern den Leuten Gebete ins Herz. Und das ist eine super Sache. Aber nicht jeder kann in jeder Situation jubeln und preisen. Das müssen wir auch ehrlicherweise zugeben. Manchmal hilft es jemandem, du bist hier, du kommst in den Gottesdienst, es ist ein toller Lobpreis und nach einer Weile kannst du vielleicht auch mal mit oder so. Aber manchmal geht überhaupt nichts. Also es gibt manchmal Sonntage, da denke ich mir, ich finde es toll, was ihr macht, aber es ist heute einfach nicht meins. Sage ich Ihnen nicht, ich will Sie nicht demotivieren. Aber es ist halt manchmal so. Und vielleicht geht es auch manchen, der mit Problemen kommt, auch so. Manchem tut es wahnsinnig gut, diese Lobpreisatmosphäre, und mancher kann in dem Augenblick gar nichts mit anfangen. Beides ist okay, manche brauchen vielleicht erst was anderes, was in den Batterien auflädt, jemand, der ihnen zuhört, jemand, der mit ihnen betet. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Also ich habe mit Skepsis geguckt. Zunächst so, ich bin immer so ein Skeptiker, ich weiß. Aber und dann hatten wir so Gebet nach dem Gottesdienst angeboten. Und zuerst dachte ich mir, na, hatten wir da früher schon mal versucht. Ne? Und jetzt mitten im Gottesdienst, wer kommt da? Hat sich super entwickelt. Es kommen nach dem Gottesdienst Leute, 2, 3, 4, nehmen das Gebetsteam in Anspruch und gehen ein Stück erleichtert wieder raus. Das finde ich eine super Ergänzung zum Gottesdienst. Nur so als Anregung am Rande, was man denn vielleicht noch alles machen könnte. Aber ich glaube, ihr gebt euch eh schon Mühe hier. Wenn ich hier reinkomme, die Atmosphäre passt, ich sehe freundliche Gesichter, Mensch, es kommen Leute hier, komm gerne. Ja, ich denke, auch andere kommen gerne. Und ich denke, wir sind alle bemüht, gute Kellner zu sein. Aber gerade die besten Kellner sind sich nicht zu fein dafür, zu fragen, was ihre Gäste wirklich brauchen. Junger Mann, darf es noch ein Stück Apfelkuchen sein? Oder halt was anderes? Nur als Stammgast kannst du Sonntag für Sonntag denselben so Apfelkuchen servieren, ohne zu fragen. Nachdem er dir wahrscheinlich 5-mal gesagt hat, du brauchst mich nicht fragen, ich esse eh immer dasselbe. Aber beim anderen bist du gut beraten, erstmal zu gucken, was wäre denn überhaupt für ihn auf der Speisekarte dran? Oder du erklärst ihm die Speisekarte. Wenn Leute neu in den Gottesdienst sind, die kennen unsere Speisekarte überhaupt nicht. Wollen Lobpreis, was denn das? Also okay. Oder, ja, was labert er die ganze Zeit da vorne? Ist egal. Wichtig ist, dass wir erkennen, nicht die Menschen sind für den Gottesdienst da, sondern der Gottesdienst für die Menschen. Ich weiß, man kann es auch anders, Gottesdienst ist für Gott da und so, aber ich meine, der hat jeden Sonntag so viel weltweit, der kann sich schon in seinem Programm zappen, was ihm am besten gefällt. Ihr hier könnt jetzt nicht so leicht flüchten. Okay, soweit mal die Waffelhaus-Tipps. Nun muss man zugeben, trotz all des eben Aufgezählten, auch die Waffelhäuser haben ihre Grenzen. Und das habe ich ja schon angedeutet, wir haben auch Grenzen. An Zeit, an Kraft, wir können nicht alles leisten. Waffelhäuser stellen nicht die komplette Infrastruktur einer Stadt wieder her. Aber sie tun ihren Teil dazu. Einfach indem sie da sind und durchhalten. Und anbieten, was sie haben. Und da würde ich sagen, lasst uns das genauso halten. Wir können nicht alles. Ein Heilungsgebet ersetzt nicht immer den Arzt. Seelsorge nicht in jedem Fall den Psychotherapeuten. Brüderliche und schwesterliche Hilfe nicht jedes andere soziale Netzwerk oder gar den Handwerker. Handwerker sind ja mittlerweile rar bei uns in den Baptistengemeinden. Also jedenfalls, wir sind nicht immer und in allem das ganze Volk. Aber wir sind ein Teil davon, dem Gott eine besondere Berufung gegeben hat. Und alles, was wir tun können, das ist Teil unserer Berufung. Und wenn es manchmal einfach nur durchhalten ist und da sein. Gerade weil wir in stürmischen Zeiten leben, und das sage ich jetzt einfach mal so, wo manches, was stabil schien, sei es jetzt politisch, sozial, wirtschaftlich, sich als wenig standhaft erweist. Und viel ist derzeit in Bewegung geraten. Was ist Sturm? In Bewegung geratene Luft. Viel ist in Bewegung, gesellschaftlich, politisch, mit ausgelöst, auch durch eine neue Völkerwanderung. Auch viele von weit her fliehen vor den Stürmen ihres Lebens, vor Krieg, vor Hunger und vor anderem. Und sie bringen ihre Probleme mit, wenn sie hierher kommen. Und manche von ihnen schaffen durchaus auch neue. Und unsere Gesellschaft ist darauf, das merken wir, nicht unbedingt vorbereitet. Wir haben ja gesagt, wir sind kein Einwanderungsland. Die Parteienlandschaft ist nicht zuletzt deswegen zerrissen wie nie. Die gesellschaftliche Mitte dünnt aus, ihre extremen Ränder werden stärker. Die Wettervorhersagen aus Medien, Internet und Wahlen sind recht tiefdrucklastig. Wir wissen nicht, was noch alles auf uns zukommt. Nun, das wussten auch die Leute nicht, die in der Zeit lebten, als Europa die größte Völkerwanderung bisher erlebt hat, ausgelöst durch Kriege und Hunger. Damals waren viele ständig auf der Flucht. Die einen auf der Flucht vor Angreifern, die anderen auf der Flucht vor den Flüchtenden. Jeder stand gegen jeden. Kaum wer hat noch dem anderen getraut. Es wurde nicht mehr viel gesät, weil jeder Angst hatte, die Ernte nicht mehr einbringen zu können. Wieder so ein Kriegshaufen drüber getrampelt. Ja, wozu die ganze Plackerei? Lass uns doch selber rauben und plündern. Alles verständlich, weil ja ständig die nächsten heimatlosen Plünderer schon wieder vor der Tür stehen konnten. Und unter diesen heimatlosen Plünderern, das muss man jetzt ehrlicherweise zugeben, waren übrigens recht häufig damals auch die Germanen, die Urväter der Deutschen. Damals hieß es, jeder für sich, eigentlich Gott gegen alle, jeder für sich und für die paar, die ihm noch nahe standen. Alle Sicherheiten von heute waren morgen schon in Frage gestellt. Ein heilloses Durcheinander. In dieser Zeit gab Gott ebenfalls eine Berufung aus. Ich würde sagen, so eine Art Waffelhausberufung. Er berief einen Mann, Benedikt von Nursia, Klöster zu gründen. Und das tat er, mitten in all dem Unfrieden. Und die Direktive dieses Benedikt an seine Mönche war Stabilitas Loci. Mit anderen Worten, bleibt an einem Ort, werdet sesshaft. Kaum zu glauben, was das für Auswirkungen hatte. Denn dem Beispiel der Mönche folgten andere. Um die Klöster herum siedelten sich auch die Versprengten und Vertriebenen an, die Geängstigten und die Schutzlosen. Die Benediktinerklöster bildeten eine stabile Mitte, die Frieden ausstrahlte. Sie funktionierten dadurch wie Wellenbrecher in diesen unruhigen Zeiten. Und nicht zuletzt kamen dadurch nach und nach auch wieder Menschen zur Ruhe. Wie die Waffelhäuser während den Stürmen waren sie für jene in Not ein fester Anlaufpunkt. Und ich würde sagen, auch das gehört mit zu unserer Berufung. Hier in unserer Verschiedenartigkeit eins zu werden. in Zeiten einer immer mehr auseinanderdriftenden Gesellschaft zusammenzuhalten, als Menschen aus ganz verschiedenen Volksgruppen und Kulturen. Das ist bei uns in Landshut noch ein bisschen breiter gesiedelt als bei euch. Da haben wir, glaube ich, fast alles mittlerweile. Nigerianer, Japaner, Ungarn, Rumänen. Und wir sind eins. Wir bemühen uns zumindest. Nicht immer in unseren kulturellen, da gibt es schon Unterschiede. Aber es passt schon. In Jesus finden wir uns. Wo findest du das heute noch, wo jeder in sein Spezialgrüppchen abdriftet? Und wenn es ihm dann nicht mehr gefällt, gründet er das noch speziellere Spezialgrüppchen. Natürlich ist das immer wieder eine Herausforderung an uns, uns so zu finden in Christus. Ich weiß das, aber meint ihr, den Benediktinerklöstern ging es damals anders? Enges Zusammenleben, höchst unterschiedlicher Menschen auf einem engen Raum? Oder die Herausforderung von außen? Da gab es genauso Rückschläge und Krisen, von außen wie von innen. Marodeure, die in ihrer Arbeit mal wieder zunichte machten. Meint ihr, all diese Waffelhäuser, die wir vorhin gesehen haben, die werden immer von Stürmen verschont? Nein. Aber sie sind darauf vorbereitet, das Zerstörte immer wieder möglichst schnell neu aufzubauen. Und da sind wir wieder in der Bibel drin. Mussten nicht auch die Juden zu Nehemias Zeiten den Tempel wieder neu aufbauen, aus Trümmern? Und wurden noch dazu gleichzeitig von Feinden bedrängt? Ein super Arbeitsklima, hey. Doch, es war ein super Arbeitsklima, weil sie untereinander eins waren. Weil sie diese Not auch zusammengeschweißt hat. Müssen nicht ebenso wir als Christen gelegentlich Rückschläge hinnehmen, sind manchmal entmutigt, fühlen uns überfordert, aber klar doch. Und doch, gelobt sei der Herr täglich, Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie. Das ist unsere Aufgabe. Sagt den verzagenen Herzen, seid getrost und fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Wenn Menschen in Not in euch, in deinem ganz normalen, vielleicht unrasierten Gesicht, ein Stück vom Gesicht Gottes sehen, super Sache. Musst dir nichts darauf einbilden, verlierst trotzdem weiter Haare. Aber ihr seid das heilige Waffelhaus Gottes. Seid offen dafür, eure Akkus und die anderen an Gott aufzuladen. Seid dafür bereit, Licht in die Welt zu bringen, selbst wenn ihr nur Kerzen und Taschenlampen habt. Muss nicht immer der volle Halogenscheinwerfer sein. Das Flutlicht. Kocht nicht nur euer eigenes Süppchen. Holt aus Gottes Küche hervor, was die anderen brauchen. Das sei euer Gottesdienst. Und ich denke, ihr übt daran. Darin segne euch der Gott, dem ihr dient. Und wer diesen Segen sucht, durch den er selbst zum Segen wird, den lade ich gerne dazu ein. Ich glaube, den ladet ihr auch gerne dazu ein. Unsere Zeit mag begrenzt sein. Gott hat für uns Zeit und ich denke, die nehmen wir uns jetzt auch. Amen.